Wir sind auf den Spuren der Augenzeugen und ich grüße euch ganz herzlich. Wir schauen jetzt an das Ende des Johannesevangeliums, dieses ganz besondere Evangelium, von dem manche gedacht haben, das ist mehr so was Geistiges oder das hat irgendjemand ganz, ganz viele Jahre, Jahrzehnte nach Jesus aufgeschrieben, so ein bisschen aus seiner Fantasie heraus. Wenn wir genauer hinschauen, merken wir, nein, auch dieses Evangelium basiert auf den Aussagen und den Erfahrungen von Augenzeugen. Und das wird betont, zum Beispiel in Johannes 20, bei der Geschichte, bei dem Bericht über, wie die Jünger Jesus gesehen haben, den Auferstandenen, Maria Magdalena als die Erste und die Frauen und dann die Jünger und dann auch der Thomas. Und am Ende wird die Brücke geschlagen und da wird gesagt, auch ihr, die ihr später lebt oder vielleicht in anderen Ländern, die ihr das nicht als Augenzeugen gesehen habt, ihr könnt in gleicher Weise Jesus erfahren und im Glauben mit ihm verbunden sein, das Leben finden, weil ihr ihm begegnet und weil er euch verlässt auf die Aussagen der Augenzeugen. Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums, was offenbar nochmal am Ende dazu geschrieben wurde, weil Johannes 20 am Ende ist schon so wie eine Art Abschluss, das ist so wie ein Anhang, so, das dürfen wir nicht vergessen, das ist nochmal ganz wichtig, deswegen nehmen wir es auch noch mit rein, ist diese ganz besondere Erfahrung, spannend zu lesen, am See Genezareth, wo Jesus den Jüngern wieder begegnet, sie machen wieder einen Fischfang und sie können nichts fangen und dann begegnet ihnen ein Unbekannter am Ufer und sie erkennen, es ist Jesus und sie fangen viele Fische. Dann ist diese Auseinandersetzung und dieses heilende Gespräch mit Petrus. All das könnt ihr lesen, das ist jetzt nicht der Fokus, sondern der Fokus ist ganz am Ende von Johannes 21. Da geht es nämlich um den Lieblingsjünger, der immer wieder auftaucht im Johannesevangelium. Er ist unbenannt. Man kann vermuten, dass es Johannes selbst ist, der sich nicht nennt, in einer antiken Weise sozusagen sich selbst nicht als ich bezeichnet und auch nicht mit Namen nennt, sondern indirekt benennt. Ähnlich wie der Markus das macht, als der nackte Jüngling in Markus 14, ihr erinnert euch vielleicht. Da heißt es, dass dieser Jesus-Schüler, dieser Jünger, Johannes 21, Vers 24, es ist, der für die Wahrheit dieses Berichtes eintritt und der das alles aufgeschrieben hat. Also der Jünger, der Jesus lieb hatte, alias Johannes, so glaube ich, ist der, der den Urbericht, den Kern des Johannesevangeliums aufgeschrieben hat. Wir wissen, sagen jetzt die, die das zusammenstellen, wahrscheinlich ist dieser Johannes, der das aufgeschrieben hat, inzwischen gestorben. Deswegen sagt eine Gruppe von seinen Freunden, wir wissen, dass seine Aussagen der Wahrheit entsprechen. Also sie stellen sich dahinter, sie sagen, das ist so, das ist die Wahrheit. Und dann heißt es im letzten Satz noch, viele andere Dinge tat Jesus, aber wenn die alle vollständig aufgeschrieben würden, dann könnten meiner Meinung nach die Welt könnte nicht all die Bücher aufnehmen, die geschrieben werden müssten. Wir haben also hier einen kleinen Blick in die Entstehung des Johannesevangeliums. Das wird irgendwann nochmal ausführlicher entfaltet werden von mir. Da ist der Bericht, der von dem Jünger aufgeschrieben worden ist, den Jesus lieb hat, Johannes. Also das ist der Kern des Johannesevangeliums. Aber nach seinem Tod gibt es einen kleinen Kreis, die das bestätigen, die sich sozusagen hinter diese Ausgabe des Johannesevangeliums stellen und sagen, der hat es erlebt, der hat es aufgeschrieben und wir wissen, dass seine Aussage, dass seine Darstellung wahr ist. Und ganz am Ende sagt der Endredaktor, Jesus hat eigentlich noch viel mehr getan, das müssten wir alles auch noch aufschreiben, aber ich würde sagen, die Welt kann die Bücher all gar nicht fassen, aber wir wissen, dass das wahr ist, was aufgeschrieben ist. Also wir merken auch hier beim letzten Evangelium, beim Johannesevangelium, die Betonung auf die Augenzeugenschaft, dass das nicht freie Erfindungen sind. Und die Frage stellt sich natürlich, was machen wir damit? Schmeißen wir das alles in die Tonne? Sagen wir, ach, das ist alles religiöses Gerede, gilt nicht mehr, kann ja nicht sein, Auferstehung kann nicht sein, Wunder kann nicht sein. Das gibt's alles gar nicht. Das ist alles nur religiöse Fantasie. Oder nehmen wir die Selbstaussagen der Schreiber des Neuen Testamentes ernst und sagen, ja, es stimmt, das, was hier geschrieben ist in diesem Buch, basiert entweder auf den Aussagen der Augenzeugen oder ist sogar das Wort von Augenzeugen selbst. Beide Quellen haben wir hier im Neuen Testament. Ich glaube, dass wir hier viel näher dran sind, als es meistens so erzählt wird. Und ich persönlich sehe keinen Grund, die Wahrhaftigkeit des Neuen Testamentes in den Aussagen über Jesus, über seine Wunder, über seine Taten, über seine Worte, über seinen Tod, über seine Auferstehung in Frage zu stellen.